Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Die Atomkatastrophe vor einem Jahr im japanischen Fukushima hat der Anti-AKW-Bewegung neuen Auftrieb gegeben. In ihrem Schlepptau ist eine alte Bekannte wieder aufgetaucht. Die lachende rote Sonne auf gelbem Grund mit dem Schriftzug Atomkraft, nein danke. Diese Sonne ist zu einer Art Logo der Bewegung geworden. Was sagen solche Symbole, seien es Logos von Marken oder von Bewegungen, über den Zeitgeist aus? Noemi Gradwohl hat anlässlich der Ausstellung 100 Jahre Schweizer Grafik im Museum für Gestaltung in Zürich Barbara Juno, die Kuratorin der Grafiksammlung des Museums, getroffen.
Barbara Juno, wir sitzen hier bei Ihnen in der Grafiksammlung des Museum für Gestaltung in Zürich. Vor uns auf dem Tisch ausgebreitet sind einige Produkte und Logos. In der kommenden halben Stunde wollen wir sie uns anschauen, in ihre Entstehungs- und Erfolgs- oder auch Misserfolgsgeschichte hineinschauen. Es sind mit wenigen Ausnahmen Logos und Produkte aus der Schweiz. Aber fangen wir doch gleich bei der Anti-AKW-Sonne an, ein Symbol, das seinen Siegeszug von Dänemark aus angetreten hat. Ich habe hier die Fahne und Barbara Juno, vielleicht beschreiben Sie mal, wie das genau aussieht.
Ja, man sieht auf dieser Fahne eine lachende Sonne mit geschlossenen Augen. Die Sonne erscheint in roter Farbe auf ganz poppig gelbem Hintergrund. Die Schrift in schwarz, Atomkraft, nein, danke. Ursprünglich hieß es Atomkraft, nei, tak, weil das die Anne Lund, Dänin, entworfen hat. Und eigentlich wusste sie damals gar nicht, dass das so bekannt werden würde. Sie hat das als Studentin entworfen, nach einem Gespräch mit einem anderen Anti-AKW-Aktivisten. Und so ist dieses Logo dann in Umlauf gekommen. Das haben sie eigentlich entworfen für eine Anti-AKW-Demonstration. Und ab diesem Moment wurde es bis in die heutige Zeit millionenfach verlangt und immer wieder gebraucht.
Dieses Symbol hat ein Revival erlebt. Nach Fukushima kam es plötzlich wieder. Warum ist dieses Logo wieder aufgetaucht? Was macht seine Kraft aus?
Ja, das hat natürlich sehr stark mit diesen politischen Diskussionen zu tun. Also mit Fukushima, wie Sie das erwähnt haben, ist diese ganze Anti-Atom-Diskussion natürlich sehr stark wieder ins Gespräch gekommen. Und dass man jetzt auf ein altes Logo zurückgreift, das eben alle schon kennen, ist eigentlich sehr verständlich. Weil wenn man es wieder neu designen würde, würde man etwas von dieser ursprünglichen authentischen Kraft dieses ein bisschen fast linkisch entworfenen Logos verlieren. Also man hat viel über das Design gesprochen, das sei eigentlich grafisch nicht überzeugend, aber eigentlich spielt das für die Wirkungskraft, die Bedeutung des Symbols gar keine Rolle.
Was ich ganz speziell an diesem Logo finde, es ist eben eine lachende Sonne, ein positives, ein emotionales Sujet. Und eigentlich steht es so im Kontrast mit dem, was es eben nicht will, also die Atomkraft, die alles zerstört. Ist es auch diese Spannung, die uns anspricht?
Ja, was ansprechend ist, diese positive Ausstrahlung. Anstatt nur sagen, wir wollen etwas nicht, das steht zwar in der Schrift drin, gibt es auch wie einen Alternativvorschlag. Das ist die lachende Sonne, auch symbolisierend Sonnenenergie. Und die nordischen Länder, gerade Dänemark, haben ja dann sehr viel in die Entwicklung von alternativen Energien investiert. Und das ist, denke ich, ein wichtiger Aspekt bei dieser Geschichte.
Hat man denn versucht, ein Redesign zu machen? Also die Zeiten haben sich geändert, diese ganze Ökobewegung, die in den 80er Jahren ja stark war, ist ja in der Form eigentlich nicht mehr da.
Ja, sie hat natürlich andere Züge angenommen. Die Leute, die damals aktiv waren, die sind nach wie vor engagiert oder werden wieder aktiv und eine neuere Generation wird dadurch auch motiviert. Es gab einzelne Versuche eines Redesigns, aber man hat gemerkt, schlussendlich ist es eigentlich nicht nötig. Warum ein Redesign machen, wenn das Alte wirkt?
Das Symbol der Anti-AKW-Bewegung hat das Flair des Handgemachten. Wir haben davon gesprochen, es wird persönlich, es spricht uns an. Und in einem gewissen Sinne bedient es sich ja der Mittel der Subkultur, das eben Hingeworfene sozusagen, das Nicht-Exakte auf den ersten Blick. Es ist zu einem starken Logo geworden der Öko-Bewegung und ebenfalls von ökologischen Überlegungen geprägt sind immer wieder Produkte, vor allem aus der Lebensmittelindustrie. Ein sehr prominentes Barbara Juno steht hier vor uns. Es ist das Toni-Joghurt.
Ja, Toni-Joghurt, das Joghurt, das im Glas, ist ein in der Schweiz auf jeden Fall sehr verbreitetes, bekanntes Produkt. Das gibt es heute immer noch in den Läden, aber seine Blütezeit feiert es in den 80er Jahren. Und entstanden ist diese ganze, waren diese ganzen Toni-Werbekampagnen bereits etwas früher, nämlich im Zuge der ganzen ökologischen Bewegung. Es war damals in den 70er Jahren noch das einzige Joghurt, das in einem Glas verkauft wurde, und zwar in einem speziellen Glas, das rezyklierbar war. Der CEO von Toni, der war ein überzeugter Ökologe und wollte unbedingt diese umweltbewusste Haltung in sein Unternehmen einbringen. Deswegen wurde es dann auch speziell so beworben, dass diese Eigenschaft des Toni-Joghurts auf die Qualität abfärbt.
Das Produkt passt da ganz gut in die Ökobewegung. Es gibt keinen Abfall, sondern man rezykliert das. Das hat sich die Toni-Kampagne ja dann auch zunutze gemacht. Toni-Joghurt, das im Glas, Sie haben es schon erwähnt. Und das Spezielle daran ist ja, Barbara Juno, Toni wirbt nicht mit dem Produkt, sagen wir, den frischen Früchten und so weiter, sondern mit der Verpackung. Ist das was Außergewöhnliches?
Für diese Zeit, denke ich, ist nicht was Außergewöhnliches, aber was sehr clever war, ist, dass man das Glas dann eigentlich fast zu einer Marke gemacht hat und nicht über den speziell den Inhalt argumentiert hat, sondern gesagt, was unterscheidet dieses Joghurt von einem anderen durch die Verpackung. Und dann gab es jahrelange Kampagnen, wo immer vom Bildmotiv her das Glas im Zentrum stand. Und die Leute begannen sogar, diese Toni-Inserate zu sammeln. Die Gläser, die man manchmal nicht zurückbrachte, wurden auch gesammelt. Und es begann so einen ganzen Kult, um dieses Toni-Joghurt zu geben. Und mit der Zeit war dann diese Glasgeschichte, die man zurückbringt an den Verkaufspunkt, ein bisschen zu mühsam geworden. Man merkte, die Konsumenten bringen das nicht mehr so zurück.
Es wurde ja auch überholt aus ökologischen Überlegungen heraus. Das Waschen dieser Gläser immer wieder, das Sammeln, das war ein Mehraufwand, der sich eigentlich nicht gerechnet hat.
Das ist das eine Argument. Das andere ist, dass die Leute nicht mehr gewillt waren, immer alles zurückzubringen. Also man hat einfach gemerkt, dass so diese Disziplin irgendwann wahrscheinlich Ende der 80er nachgelassen hat. Und man ist dann auch zum Einwegglas übergegangen, das man ja dann in den Glascontainern entsorgen konnte.
Nun haben wir über Werbung gesprochen anhand des Toni-Joghurts. Noch sehr präsent ist gewissen Generationen zumindest eine andere Werbung oder sagen wir eine Firma, deren Logo fast stärker ist als der Firmenname. Es findet sich oder hat sich gefunden, die Firma gibt es nicht mehr, auf einer Plastiktüte. Es sind 9 Punkte, großflächige Punkte, übereinander, nebeneinander, quadratisch angeordnet. Wir reden von ABM. Was hat es damit auf sich?
Ja, die 9 Punkte von ABM, die sind eigentlich zum Markenzeichen für diese Ladenkette geworden, die aktiv war im Kleinpreissortiment. ABM wurde 1956 lanciert, es gehörte eigentlich zu Globus, zur Globus-Gruppe. Und 1961 entstand der erste Selbstbedienungsladen in Zürich-Altstetten. Und genau in dieser Zeit wurden zwei Grafiker, ein Ehepaar beauftragt, Ernst und Ursula Hierstand, ein neues Erscheinungsbild, ein zeitgemäßes zu entwerfen. Sie sind auch die Autoren von diesen 9 Punkten und wollten etwas total Frisches machen. Und heutzutage ist das wie, hat es fast ein zeitloses Design.
Also ich erinnere mich noch, diese Taschen sind immer aufgefallen. Es sind, reden wir mal kurz über die Farben, Barbara Juno, eigentlich ein leichtes Pink, die obere und die untere Reihe, und in der Mitte ein ganz starkes Orange. Der Schriftzug ABM ist eigentlich fast nicht sichtbar, oben kurz drüber. Wieso diese Farbgebung?
Ja, sie wollten was poppig Frisches. Sie haben diese 9 Punkte vor allem für ihre Plastiksäcke entworfen. Und eine Zeit lang haben sie auch mit Blau-Grün experimentiert, aber das hat niemals so geknallt wie diese Orange- und Pink-Rot-Farbe. Diese Farben haben eine unheimliche Leuchtkraft. Es ist auch immer zu denken, dass diese bunten Farben in Kombination dann mit Weiß verwendet wurden und andere Produkte in den Laden gestellt. Die hatten auch andere Farbkombinationen. Aber es war immer so, die Farbpalette war sehr bunt bei ABM und es wurde immer mit Weiß kombiniert. Das ganze Erscheinungsbild des Ladens war total clean. Alles sauber ausgestellt, neues Etikettiersystem, es war ja ein Selbstbedienungsladen. Und diese Farbtupfer, die kamen dann besonders gut zur Geltung.
Warum hat das Logo dem Schriftzug den Rang abgelaufen?
Man kann eigentlich nicht sagen, dass das ein Logo ist. Es hat sich eigentlich zum Markenzeichen entwickelt, aber das Logo ist eigentlich ABM. Es hat sich einfach bewährt. Ein Plastiksack ist ein Medium, das überall rausgetragen wird und unter die Leute kommt. Es ist sehr auffällig und natürlich eben auffälliger als das Logo an und für sich oder die Wortmarke. Aber die stand natürlich auch immer bei den Läden. Also man muss es zusammen sehen.
ABM, wir haben das schon erwähnt, gibt es ja nicht mehr. Die Globus-Gruppe hat es weiter verkauft, veräußert, ist an die Migros-Gruppe gegangen. Migros ist eine andere Firma, die eine lange Firmengeschichte hat. Und das orangefarbene M von Migros, dieser Schriftzug Migros, den kennt nun wirklich jedes Kind. Barbara Juno, sah das Logo von Migros denn schon immer so aus?
Das Logo von Migros ist schon seit sehr langer Zeit in oranger Farbe. Wie ich von Spezialisten gehört habe, gab es mal ganz kurze Versuche mit anderen Farben, aber jahrzehntelang blieb eigentlich das Orange. Was sich wandelte, sind die Einzelheiten der Buchstaben dieses Schriftzugs. Das war eigentlich bis vor kurzem, bis 2005, nie einheitlich. Und da ja Migros eine komplexe Organisationsstruktur hat, hat man eine Agentur damit beauftragt, eine Struktur in die ganzen Wortmarken und Kombinationen reinzubringen.
Und diese Agentur hat dann was genau verändert?
Ja, diese Organisation hat in erster Linie mal den Migros-Schriftzug wie neu entworfen. Also wenn man Migros anschaut, denkt man, es sei eine gängige Schrift, aber der Migros-Schriftzug selbst ist eigentlich wie neu designt, redesignt. Und man wollte natürlich etwas, das zeitgemäß ist. Also solche Redesigns nehmen immer wieder auf Aktualität Bezug. Man will, dass die Marke erkennbar bleibt. Also man darf nicht etwas ganz Neues machen. Natürlich die Farbe muss immer bleiben. Aber die Formen werden so leicht geändert, dass sie zeitgemäß wirken.
Also jetzt haben Sie sehr was Interessantes gesagt. Man darf nicht zu viel verändern. Also das scheint ein Geheimnis der Markenarbeit zu sein. Man darf die Leute, die das tagtäglich sehen, auch nicht verschrecken, sonst unbewusst verstehen sie die Welt nicht mehr, bisschen salopp gesagt. Das Orange ist geblieben, das Migros-Orange. Warum eigentlich hat sich Migros damals für Orange entschieden?
Orange ist eine Farbe, die sehr stark wirkt. Wie Rot hat sie so Signalcharakter, ist aber heller und als Leuchtschrift wirkt sie besonders attraktiv. Sie hat auch eine positive Ausstrahlung und sie ist als Farbe nicht politisch belastet.
Die Farbe Orange findet man viel in den Lebensmittelfirmen. Also man hat das Gefühl, wer so ein Logo hat, der hat wahrscheinlich frische Produkte, unbewusst.
Genau, also das spielt sicher mit. Diese Frische, die wir auch vorher jetzt bei den ABM-Tupfen gesehen haben, wo ja auch Orange drin ist, noch kombiniert mit einem Rot.
Ich denke, bei ABM ist es aber natürlich auch noch der Zeit geschuldet. Also das Rot-Pink mit dem Orange war ja damals in den 60er Jahren auch so eine gewollte Farbkombination, die Stimmung dieser Zeit auch aufgenommen hat.
Sicher, das kann man sicher als ein den Zeitgeist sehr gut treffendes Design bezeichnen.
Migros ist ja nicht der einzige Detailhandelsriese, der auf die Farbe Orange gesetzt hat. Coop hat ja auch ein Logo, das aber mit ganz anderen Elementen noch spielt.
Ja, das sehr bekannte alte Logo, das jahrzehntelang in Gebrauch war vom Grafiker Soland, das war dieses zweiteilige Coop-Zeichen Orange Co-Op. Das kommt ja von diesem Verbund, Genossenschaft, wie eigentlich Migros auch, verschiedenen Kooperativen. Und da wurde dann damit gespielt, dass es gab dann ein Redesign im 2000, wo man dieses Coop-Zeichen adaptierte. Es blieb immer noch orange, aber als farbiger Zweiklang kombiniert, die beiden O wie olympische Ringe ineinander verkeilt. Weil man sagt ja auch nicht Coop, ich gehe in den Coop, sondern ich gehe in den Coop.
Also das Lautmalerische sieht man visuell. Also durch diese Zweifarbigkeit, die ineinander übergeht, sieht man zwar eine Zweisilbigkeit, spricht aber eine.
Genau.
Deres 2, Sie hören die Sendung Reflexe, heute über die Wirkung von Logos und Brands, ein Gespräch mit Barbara Juno, Kuratorin der Grafiksammlung des Museum für Gestaltung in Zürich. Ein Redesign, wir haben jetzt vom Redesign von Migros gesprochen, ein Redesign hat auch die Firma Swiss gemacht. Es hat neuerdings, wenn wir uns das Bild von einer Werbung zum Beispiel kurz anschauen, früher waren das so 2 Vierecke, 2 Quadrate, wo klein der weiße Schriftzug drin war im einen und das Schweizer Kreuz im anderen. Heute steht Swiss alleine in roten Buchstaben und wird links flankiert von einer heckflossenförmigen Schweizer Fahne. Das erinnert ja natürlich ein bisschen an das Logo früher von Swissair. Barbara Juno, warum wohl? Hat jetzt Swiss Ihrer Meinung nach diese Quadrate ersetzt?
Also das alte Logo, von dem Sie gesprochen haben mit den Quadraten, das war damals ja von einem Kanadier, von Tyler Brühl entworfen worden, das ist sehr statisch vom Ausdruck her. Es ist nicht so dynamisch wie eine Heckflosse, die ganz klar auf eine nationale Airline und nicht nur auf Schweiz verweist.
Also diese Quadrate, wenn ich sie richtig verstehe, hätten für irgendein Produkt stehen können, nicht unbedingt jetzt ausschließlich für eine Fluggesellschaft.
Ja, also mich persönlich erinnern diese 2 gequetschten Quadrate sehr stark an die bedruckten Armeewolldecken. Also es hat für mich auch einen ganz anderen Aspekt und ich denke, Tyler Brühl hat nicht unbedingt an das gedacht, als er es entwarf. Es ist eigentlich schon ein in sich gutes Logo, aber diese Dynamik einer Fluggesellschaft widerspiegelt es nicht. Zudem gab es andere Probleme, also anscheinend war es nicht ganz einfach, diese Quadrate zu skalieren. Wenn man sie ganz klein drucken wollte, musste ja die Schrift drin immer noch lesbar sein. Und so hat man sich auf die Suche nach etwas Zeitgemäßem gemacht, das auch diese Applikationsprobleme löste und hat ein Redesign eben in Auftrag gegeben, wo eben diese Airline mit dieser Heckflosse, Schweizer Kreuz auf Heckflosse, wieder ganz im Zentrum stand.
Ich denke, wir sind uns darüber einig, dass das einfach an Swissair erinnert. Warum denn hat die emotionale Bindung an Swissair das Grounding wirklich logotechnisch überstanden? Warum akzeptieren wir das jetzt? Gut, es sind 10 Jahre dazwischen.
Ja, ich denke, der zeitliche Abstand, und das ist ja eigentlich jetzt der Swiss in der Lufthansa-Gruppe wieder recht gut zu gehen scheint, hat wieder einen gewissen Optimismus aufkommen lassen. Man kann auch wieder vielleicht ein bisschen locker an die Swissair zurückdenken. Und das Design von damals, von Karl Gerstner, einem Basler Grafiker, konzipiert, das war schon sehr überzeugend. Man kann vielleicht sagen, das ist eine sehr persönliche Interpretation, Karl Gerstners Signet und Logo, das war eben auch eine nicht gerade eine Heckflosse, aber ein Schweizer Kreuz auf einem Rhomboid, also recht schräg gestellt, das ein bisschen Dynamik reinbringt, mit nebendran einer Schrift, die Futura, die klein geschrieben war, kleine Buchstaben. Es hatte etwas dynamisch Junges und das Logo von heute mit dem Signet übernimmt wieder dieses Schweizer Kreuz, aber eindeutiger mit der Heckflosse. Die Buchstaben nebendran Swiss sind groß geschrieben. Vielleicht könnte man sagen, ja, die Swissair ist mit Swiss erwachsen geworden.
Das ist eine sehr wohlwollende Interpretation des Ganzen. Wir haben schon viel in dieser Sendung hier bei Reflexe über die Wirkung von Brands und Logos, über die Wirkung der Farben gesprochen, Orange, dann Doppelklänge von Farben und so weiter. Die nationale Farbe Rot in Kombination mit Weiß. Haben alle nationalen Gesellschaften in diesem Sinn diese Farben bewusst gewählt, um die Identität klarzustellen?
Also in vielen von diesen Signeten nationaler Gesellschaften ist das schon drin. Also beim Schweizer Fernsehen ist es drin, bei der PTT kommt es vor.
Beim Schweizer Radio, zu dem wir ja gehören
auch. Genau, PTT, Swisscom hat es nicht mehr genommen, aber die Farbe Rot blieb noch drin. Dann beim SBB-Signet kommt es vor. Also es gibt sehr viele Gesellschaften, die das Rot als nationale Farbe drin haben. Aber nicht nur natürlich. Rot ist auch eine Signalfarbe.
Genau, und das kommt ja wirklich zusammen bei der SBB. Beim Zugverkehr, Fernverkehr, Nahverkehr ist natürlich ein Signal wichtig. Und es sind die Schweizerischen Bundesbahnen. Vielleicht schauen wir noch das Logo der SBB an. Das ist ein Doppelpfeil mit einem Kreuz in der Mitte. Wie kam es zu diesem doch sehr markanten Signet?
Dieses Signet ist sehr prominent. Es ist speziell, also aus einem Schweizer Kreuz entwickelt, was man wegen der Richtungspfeile, einer geht nach links, der andere nach rechts, nicht mehr so gut erkennt. Aber eben, wie Sie gesagt haben, in der Mitte gibt es so einen vertikalen Querbalken, der noch zeigt, dass es was mit dem Schweizer Kreuz auf sich hat. Die Agentur Müller-Brockmann hat Ende der 70er Jahre dieses Logo mit dem ganzen visuellen Informationssystem für die SBB entworfen. Und ein sehr wichtiges Element war dann eben dieses Signet von der SBB. Und was sehr speziell ist, diese Richtungspfeile, die haben immer etwas ein bisschen Verfängliches an sich. Also dieses Doppelpfeilsignet darf eigentlich nur verwendet werden im Zusammenhang mit einer Schrift und es ist nur für die Gebäudebeschriftungen, für die Züge, für einzelne nationale oder SBB-eigene Fahrzeuge zu verwenden und bei den Wegsignalen, wo sich die Besucher orientieren, werden immer blaue Farbe verwendet. Also Richtungspfeile, Piktogramme und all diese Geschichten, die den Weg weisen, die sind blau.
Die Pendler und Pendlerinnen unter uns sehen das ja tagtäglich und ich habe heute, als ich nach Zürich gefahren bin, mich darauf geachtet. Dieses Logo, dieser Doppelpfeil der SBB sieht man wirklich an den Fahrzeugen der SBB und einmal beim Hauptstationsnamensschild eigentlich.
Genau, sie sind da zur Kennzeichnung der Bahnhöfe.
Nun haben wir viele Erfolgsgeschichten gehört hier bei Reflexe. Wir haben Werbung angeschaut, Firmengeschichten gehört und natürlich Logos betrachtet. Wiedererkennbarkeit ist wichtig. Ich fasse das mal kurz zusammen. Kontinuität, Emotionalität haben wir ab und zu schon gestreift und das Quäntchen Zeitgeist, das sich dann je nachdem als Klassiker etablieren kann. Natürlich gibt es nun auch Geschichten, die nicht so gut ausgehen. Ein Produkt einer solchen Geschichte steht vor uns, Barbara Junot, in Flaschenform. Gelb ist das Getränk und Sinalco sein Name. Was ist denn bei Sinalco schiefgelaufen?
Ja, Sinalco war ein Getränk, das in der Schweiz in den 80er bis Mitte 90er Jahre sehr gut bekannt war. Jedes Schweizer Kind wollte Sinalco trinken und es gab wunderbare Werbung, ein spritzendes Glas, sowohl im TV wie in den Printmedien. Und das lief, diese ganzen Kampagnen, die liefen über mehr als 10 Jahre. Und es waren halt dann Managementfehler, dass man dieses Glas plötzlich nicht mehr als aktuell empfand und sich mehr so momentanen modischen Strömungen verpflichtet fühlte und die Werbung wurde dann auch immer wieder disparater. Also das Glas verschwand dann, Sinalco als Logo, als Schriftzug, das blieb und das hat natürlich die Konsumenten auch verwirrt.
Noch vielleicht 2, 3 Worte zu dieser Werbung mit dem spritzenden Glas. Das Glas, das überquillt, das Sinalco, der Inhalt spritzt in die Höhe. Und das Spannende daran war, ja, bei dieser Werbung, das Glas mit diesem Getränk hatte nicht normale Tischgröße, sagen wir, man konnte nicht draus trinken. Das Glas war ja manchmal genauso groß dargestellt wie die Menschen.
Ja, das Produkt wurde eigentlich zum Protagonisten. Man hat nicht viel Zubehör gestellt. Es gab dann so Geschichten mit irgendwie Kindern oder Feuerwehrmännern. Von dieser Kampagne mit dem spritzenden Glas war immer Sinalco, das Glas, das Produkt selbst im Interesse der Werbung. Das ist sehr gut durchgekommen. Und das Zielpublikum waren Familien, eben Kinder auch. Und später, als dann die Marke durch Werbung nicht gerade zerstört, aber schon ein bisschen geschädigt wurde, hat man eben versucht, mehr so ein jüngeres Publikum, nicht mehr Kinder und Familien anzupeilen. Und dann ist diese ganze Kontinuität ins Wanken geraten. Und das heißt, man merkt in solchen Fällen, wie sensibel eigentlich eine Marke ist. Also Kontinuität, Wiedererkennbarkeit ist sehr wichtig und natürlich soll man immer von Neuem überraschen, variieren, es darf nie langweilig werden, aber die Gratwanderung zwischen neu und alt, die muss gefunden werden.
Sinalco gibt es noch, ist nicht mehr so stark. Bei einem anderen Getränkehersteller ist das Image und die Marke noch intakt, mehr sogar als das. Bei den wiederkehrenden Umfragen zur Glaubwürdigkeit und der Erkennbarkeit der Marken nimmt sie den Spitzenplatz ein, ist ein sogenannter Power Brand. Die Rede, die Flasche steht genau neben unserer Sinalco-Flasche, ist natürlich von Coca-Cola. Weißer Schriftzug auf rotem Grund, die Schweizer Nationalfarben, die in diesem Fall aber nichts mit der Schweiz zu tun haben, wahrscheinlich mehr mit der Signalwirkung. Eine geschwungene Schrift ist Coca-Cola und das bringt uns jetzt kurz vor Ende dieser Reflexe-Sendung zu einem anderen Produkt, dessen Namen und Verpackung sich seit vielen Jahrzehnten kaum verändert hat, die Nivea-Creme. Hier haben wir eine kleine Dose vor uns, 100 Jahre alt ist sie im letzten Jahr geworden, Barbara Juno Blau. Von der haben wir noch nicht geredet, von dieser Farbe. Das ist eine sehr spezielle Farbe.
Ja, eine sehr frische, tiefe, also samtige Farbe, die sehr gut für dieses kosmetische Produkt passt. Anfangs war ja die Nivea-Dose, 1911 wurde das Produkt lanciert in Deutschland, war die Dose ja hellgelb, cremefarbig. Und diese typisch blaue Farbe hat es erst 1925 bekommen mit dem weißen Schriftzug. Und von da an hat sich das Design nur ein bisschen gewandelt. Also bis heute erkennt man diese Nivea-Dose an weißem Schrift auf blauem Grund.
1925 hat Nivea die Verpackung geändert, die Farbe blau kam. Natürlich eine unpolitische Farbe in Deutschland während einer sehr turbulenten Zeit. Die gesellschaftliche Stellung der Frau hat sich in dieser Zeit geändert. In Deutschland hat sie das Wahlrecht bekommen, hat begonnen, Sport zu treiben, musste sich also schützen, wenn sie nach außen ging. Das alles widerspiegelt eigentlich diese Verpackung. Warum denn eine weiße Schrift in diesem Blau?
Nivea heißt ja nichts als Schneeweiß. Das war nämlich die lateinische Bezeichnung für diese sehr weiße Creme. Und da liegt ja nichts näher, als dass man dann den Schriftzug weiß macht, eben schneeweiß und nicht etwa grün. Und die blaue Farbe als Hintergrund, blau, wie Sie gesagt haben, ist eine nicht politisch konnotierte Farbe, hat etwas Frisches, etwas Tiefes. Man kann es mit Wasser, mit Meer, mit See assoziieren oder mit blauem Himmel, Sonne. Nivea hat ja dann nicht nur tägliche Hautpflege, sondern auch Sonnencremes entwickelt. Das war eigentlich dann sehr passend und auch wegweisend für die Zukunft.
Sehr spannend finde ich in dieser Kombination zwei Worte, Nivea Creme. Nivea ist geschrieben in gedruckten Buchstaben, Creme fast handschriftlich. Warum entscheidet sich ein Designer zu sowas?
Dieses Handschriftliche, das gab es ja anfangs noch gar nicht. Ja, 1959 wurde das eingeführt. Und das ist auch eine Zeit, wo man wieder ein bisschen spielerischer mit Formen umging, wo man also ein bisschen den persönlichen Ausdruck gegenüber dem rein funktionellen betonen wollte. Und das Creme, das hatte ja auch so was, dieses Handgeschriebene, hat ja was Flüssiges, was Cremiges an sich. Ich denke, das gibt diesem Produkt noch ein bisschen einen zusätzlichen Schliff.
Es gibt ihm das Cremige, Es gibt ihm auch das Persönliche, also jeder von uns, jede könnte das geschrieben haben. Damit sind wir am Ende unseres Streifzuges durch ein paar Marken und Logos der Schweiz und des Auslandes, wenige Marken des Auslandes. Wir haben bei der Sonne der Anti-AKW-Bewegung begonnen und sind bei der Nivea-Creme gelandet. Emotionalität scheint wichtig zu sein, Kontinuität. Die Farben, die den Zeitgeist aufnehmen und den über Generationen hinweg weiter transportieren können, das alles macht Erfolg oder Misserfolg aus. Barbara Juno, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Danke Ihnen auch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.